wenn man sich mal überlegt, in welche Bahnen das eigentlich gelaufen ist, also wie viel Geld jüngste Künstler, die gerade von der Akademie gekommen sind, gekostet haben, dann glaube ich, dass viele Leute realisiert haben, dass das Rad vielleicht ein Stück zu weit gedreht wurde. Denn jemand, der mit 32 super begehrt und super renommiert und super hip ist, da weiß man ja nicht, wie der in die Kunstgeschichte kanonisiert wird, wenn er 75 geworden ist. Das ist ja einfach Glaskugel. Und da glaube ich, dass es bei den Sammlern und dementsprechend auch bei den Anbietern ein großes Interesse gibt an den wertstabilen Positionen.
Sagt Lukas Minzen, den wir für eine neue Folge der Kunstpause getroffen haben. Und wir freuen uns sehr, mit Lukas Minzen, einem Kunsthändler, einer der ältesten Galerien Deutschlands, in seiner Generation aber einen der jüngsten Kunsthändler seines Fachs, bei uns begrüßen zu dürfen und vor allem den ersten Kunsthistoriker in diesem seit 5 Generationen aktiven Kunsthandel, Galerie Utermann. Herzlich willkommen, Lukas.
Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Von meiner Seite herzlich willkommen in der neuen Folge der Kunstpause. Wie immer wird es zu Beginn unseres Podcasts um ein Werk gehen und wir haben uns heute ausgesucht Konrad Klapeck, Glanz und Elend der Reformen aus den 70er Jahren. Ich musste erstmal nachschauen, was eigentlich abgebildet ist. Es ist eine riesige Planierraupe, die wirklich monströs das Bild ausfüllt und von den Freunden der Nationalgalerie in den 90er Jahren angekauft wurde. Es ist, glaube ich, auch in der aktuellen Sammlungspräsentation Zerreißprobe in der neuen Nationalgalerie zu sehen oder wurde kürzlich ausgewechselt. Ich habe es aktuell nicht mehr genau im Kopf, aber es war auf jeden Fall zu sehen. Wie kommt es, dass du dir dieses Bild ausgesucht hast und was fasziniert dich an Klapeck?
Also offen und ehrlich war das Felix, der eigentlich perfekt meine Wünsche antizipiert hat. Klapeck gehört für mich persönlich ist eigentlich einer meiner Hausheiligen. Ich finde diesen Maler auf eine Art und Weise so speziell, so unverkennbar, so interessant, so pointiert, so gewitzt und so kritisch. Und auch so ästhetisch, dass das eigentlich die perfekte Wahl war.
Seine Werke zeigen ja oft Alltagsgegenstände, riesige Nähmaschinen, Schuhleisten, Taschenmesser, Bügeleisen, die so monströs erscheinen, dass sie einen irgendwie wie so ein Wesen ansprechen, vielleicht auch eine Art Bedrohung. Das sind für mich die Werke von Klapeck, die das ausmacht. Ist das auch vielleicht auch ein bisschen Kind dieser damaligen Zeit, die 70er, auch gerade die Planierraupe, die alles wegschiebt, der Titel auch Glanz und Elend der Reform, wenn wir so in das Werk jetzt mal eintauchen. Ist es diese Planierraupe, die die Reform anschiebt oder sogar alles planiert und wegschiebt? Ich weiß es nicht.
Das ist sicherlich korrekt formuliert, weil es genau die Ambivalenz in Klapecks Werk eigentlich perfekt darstellt. Also wenn man sich diese Maschinenbilder anguckt, dann denke ich persönlich in einem gewissen Maße an Pop-Art. Ich denke an Surrealismus, ich denke an irgendwie auch an was Ikonenhaftes, weil diese Maschinen haben ja etwas auf der einen Seite gänzlich Entmenschliches und auf der anderen Seite etwas doch Nahbares. Also auch natürlich, weil sie mit den Titeln, und das ist eigentlich sehr interessant, denn Klapeck hat sich überlegt, ob er eigentlich Schriftsteller oder Künstler werden möchte. Und das, finde ich, ist eine, ja, sozusagen ist eine gute Verbindung eigentlich für das Verständnis seines Werkes. Also, dass eben diese Titel gewählt werden, die eine hohe Suggestionskraft haben.
Die häufig auch sexuelle Anspielungen sind. Die heißen dann sowas wie der zweite Frühling des Mannes und zeigen einen etwas nach unten geneigten Gegenstand mit einem Schloss davor und enthalten manchmal ja auch wirklich Gegenstände, die man fast gar nicht mehr erkennt. Also man meint sie zu erkennen, eine irgendwie haptische vielleicht fast Erinnerung an sie zu haben, einen Griff wieder zu erkennen, den man vielleicht schon mal angefasst hat, aber der Gegenstand selbst ist quasi sinnlos. Und da kommt vielleicht das surreale Element mit rein.
Ja, unbedingt. Also das empfinde ich genauso. Und ich meine, es gibt Nähmaschinen, da sieht man, dass es eigentlich eine Nähmaschine ist. Nur fehlt sozusagen das Essentielle einer Nähmaschine, und zwar die Nadel. Und das finde ich schon ausgesprochen spannend. Also eben in welcher Art man vor diesen Bildern steht und wirklich beginnt zu versuchen, es mit Leben zu füllen. Das ist schon sehr besonders.
Aktuell ist Konrad Klapeck übrigens gar nicht im Museum zu sehen, sondern in der Galerie Max Hetzler, unweit von der neuen Nationalgalerie.
Eine absolut empfehlenswerte Ausstellung, denn dort sieht man diese konzentrierte Spannung und diese surrealistischen Maschinen auf eine wunderbare Art und Weise gegenübergestellt. Und zu dem Besuch kann ich nur animieren, wenn man mehr von Klapeck sehen möchte. Vor allen Dingen, wenn Glanz und Elend der Reform gerade nicht hängt, sollte man zu Max Hetzler pilgern.
Gleichzeitig ist Konrad Klappek und vielleicht auch deswegen die Wahl dieses Werks ein Künstler aus der Region, in der die Galerie Utermann zu Hause ist, in Dortmund. Also er kommt, glaube ich, aus Düsseldorf, oder? Das ist alles relativ nah beieinander. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen in diesen Kosmos führen, wo du zu Hause bist, in Dortmund und in der Welt. Was ist das überhaupt für ein Stück Deutschland, das es sich auf jeden Fall aufzusuchen lohnt, auch außerhalb der Manifestation?
Also als Dortmunder und dementsprechend Ruhrgebietler hat man bei Figuren wie Klappek und der Düsseldorfer Kunstakademie sicherlich eher einen privilegierten Zuschauerplatz. Nur wenn man sich die Kulturregion Ruhrgebiet eigentlich vergegenwärtigt, also sich anschaut, was es für Museen von Essen über Oberhausen bis nach Dortmund gibt und was für Sammlungen, ist es eigentlich eine geradezu sträflich ignorierte Kulturlandschaft, die jeden Besuch rechtfertigt, denn das, was man dort zu sehen bekommt, von Caspar David Friedrichs, die es in Dortmund gibt, was viele Dortmunder nicht wissen, bis zu tollster zeitgenössischer Kunst und der Folkwang-Schule beispielsweise, die wunderbare Leute und Designer ausbildet. Also das ist eine sehr spezielle Region sicherlich, eine heterogenere Region. Denn ich weiß nicht, wie viele Kommunen es sind, in denen es alleine 21 Kunstmuseen gibt. Und das ist schon, also das ist eine Dichte an hoher kultureller und künstlerischer Qualität oder auch Konzerthäusern, wie es sie eigentlich selten auf der Welt gibt.
Und als Berliner müssen wir vielleicht die Zuhörerinnen dieses Podcasts auch nochmal kurz daran erinnern, dass die Fahrt von Köln nach Düsseldorf und von Düsseldorf nach Essen letztlich nichts anderes ist als eine Fahrt vom Kolbe-Museum zur neuen Nationalgalerie.
Ja.
Vielleicht sogar etwas kürzer.
Ja, wahrscheinlich sogar etwas kürzer. Und also von Düsseldorf nach Essen ist man mit dem Zug wahrscheinlich in 25 Minuten und 20 weitere Minuten. Also sozusagen, man braucht von der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen mit Pollock und Paul Klee bis zum Folkwang-Museum mit den wunderbaren blauen Reitern bis nach Dortmund in die Sammlung Göpel mit tollsten Expressionisten, einem der schönsten Beckmann-Selbstporträts. Ich würde sagen, einen guten Vormittag.
Eure Galerie wurde 1853 gegründet. Das ist wirklich eine Zeit, wo ich mich gefragt habe, wie haben da eigentlich Galerien funktioniert? Wie hat der Kunstmarkt funktioniert? Wer waren die Käufer? Kannst du uns so ein bisschen in diese Anfangszeit mitnehmen? Oder ist überhaupt aus dieser Anfangszeit was bekannt?
Also es ist natürlich einiges bekannt, sicherlich auch durch familiäre Überlieferung. Ein klassisches Archiv gibt es nicht mehr, weil die Galerie 1943, die in der Dortmunder Innenstadt ist, von einem Bombentreffer tatsächlich dem Erdboden gleichgemacht wurde. Es hat 1853 auch nicht als klassische originäre Kunstgalerie angefangen, das wäre etwas vermessen zu behaupten. Es hat tatsächlich angefangen als Antiquariat. Als Antiquariat und als Werkstatt auch für Rahmenleisten und solche Dinge. Und hat sich dann halt eben zu einer Kunsthandlung entwickelt, die relativ früh auch mit der Düsseldorfer Malerschule eben gehandelt hat und vertreten war.
Welche Rolle spielte da der Kontext aus dem Ruhrgebiet, was ja zu dieser Zeit, wir sind an der Schwelle der Industrialisierung, sicherlich auch eine bestimmte Klientel hervorgebracht hat, ein bestimmtes Bürgertum, das mit Kunst leben wollte. Was wissen wir darüber, an wen Utermann zu dieser Zeit, also um 1900, verkauft hat? Wer waren die Kunden?
Also tatsächlich durch die fehlenden Unterlagen kann man da, könnte ich jetzt nicht behaupten, dass es die Krupps oder sonstige große Industriefürste gewesen sind. Natürlich ist in der Zeit großes Vermögen angehäuft worden durch die in Anführungszeichen Ausbeutung der Erde als industrielle Lunge Deutschlands. Also werden sicherlich, und das ist auch Jahrzehnte so gewesen, Leute, die mit dem Bergbau zu tun hatten, sind natürlich auch unsere Kunden gewesen. Und dann wiederum, wenn man über das Ruhrgebiet nachdenkt, also es ist alles so eng beieinander, aber die Städte sind halt eben auch grundverschieden. Also Dortmund, was vor allem für Bier und Stahl bekannt gewesen ist, dann wiederum Wuppertal oder ähnliches, die mit Seiden gearbeitet haben, dann sind die Dortmunder eher nach Berlin gefahren, nach Preußen, die Essener sind eher nach Paris gefahren und haben dort ihre Einflüsse geholt. Und wenn man sich dann wiederum überlegt, dass eigentlich einer der wichtigsten Sammler der modernen Kunst, einer der frühesten Unterstützer der französischen Impressionisten von Van Gogh oder wem auch immer, Karl Ernst Osthaus gewesen ist, der in Hagen gelebt hat und dort das Folkwang-Museum gegründet hat, dann finde ich das doch überraschend. Also der Hagen ist ja nun wirklich ein Ort, den man damit nicht zusammenbringt, und auch wenn man dort durchläuft und diese Henry-Vandefeld-Bauten sieht, ist das eigentlich ziemlich unglaublich.
Ich habe auch nochmal nachgesehen, also wir sprechen ja auch über eine Zeit, wo das Bürgertum erst aufstrebte und sich quasi entwickelte, immer wissbegieriger wurde, wo auch erste Museen entstanden. Also in Berlin ist es das Alte Museum, 1830 ist es gegründet und errichtet worden. Also eins der ersten Museen Berlins, kann man sagen, wurde damals noch vom damaligen König, Friedrich Wilhelm III., war dafür verantwortlich, der das gefördert hat, diesen Gedanken. Aber auch eine Rolle, die ich auch im Zuge der Auseinandersetzung mit der Geschichte der Nationalgalerie erst verstanden habe, sind da auch private Sammler. Und gerade Stichwort privater Sammler ist eigentlich der Begründer des Volkwang-Museums. Und in Berlin ist es Joachim Heinrich Wilhelm Wagner für die Sammlung der Nationalgalerie. Da sind ja auch Protagonisten, die damals dann auch Kunden vermutlich in diesen Galerien waren. Oder wo haben die gekauft? Wo haben die Dinge entdeckt? Und wie sind die an ihre Werke und die Arbeiten ihrer Sammlung gekommen? Galerie Utermann.
Also ich glaube, dass man total unterschätzt, welche Netzwerke damals bereits bestanden haben.
Vor
also,
der Art Basel.
Ja, vor der Art Basel, vor WhatsApp und vor Instagram. Und zwar, dass sich informierte Kreise, dass die Kreise gereist sind, dass die Leute sich ausgetauscht haben und dass es natürlich versierte Händler gegeben hat und Galeristen, die wussten, wen sie anzusprechen haben, bei welchen Dingen. Und ich meine, wir sind, die Galerie Utermann ist Dortmund, es ist nicht Paris. Wir haben nicht Cézanne ausgestellt, wir haben nicht Monet ausgestellt, aber mit der Düsseldorfer Malerschule hat sich doch schon auch viel dieser, ja, dieses Bestrebens eines Bürgertums verbunden nach Repräsentationszwecken. Und das sind natürlich auch unsere Kunden gewesen.
Ein Großteil eures Programms sind Künstler der Brücke, sind aber auch Feininger, sind also die Künstler, die in den 10er, 20er, 30er Jahren das bestimmt haben, was interessant war. Was hat dich dazu motiviert? Das ist eher ungewöhnlich, würde ich sagen, als junger Mann genau in diesem Feld dann auch tätig zu werden als Händler. Also die meisten jungen Galeristen deines Alters, die ich kenne, handeln mit zeitgenössischer Kunst, das auch teilweise sehr erfolgreich. Aber das ist ja schon speziell.
Ja, mit einem Augenzwinker würde ich sagen, ich habe mich nie zu den besonders hippen Leuten gezählt und dementsprechend habe ich mich anders entschieden. Nein, aber ohne Spaß, das hat was mit einfach einem besonderen intrinsischen Interesse zu tun. Also ich bin, zum einen bin ich ein Stiefkind, das hört sich immer so despektierlich an, so meine ich das aber überhaupt nicht. Also dementsprechend bin ich nicht ganz klassisch damit aufgewachsen, sondern dieses Interesse hat sich vor allem während meines Studiums eigentlich entwickelt. Und durch meine Ausbildung, ich habe bei Sotheby's gearbeitet, bei der Neuen Galerie in New York, habe ich einfach gemerkt, dass das, was wir handeln, auch das ist, was mich wirklich begeistert. Ohne mich natürlich inhaltlich beschränken zu wollen, denn wir sprachen gerade über Konrad Klapeck, also das ist jemand, den ich mit in das Programm integriert habe, wo ich der Meinung bin, das ist eine konsequente Weiterentwicklung. Also als ich angefangen habe, kamen auch alle Leute, alle Sammler zu mir und sagten, so, Sie machen jetzt zeitgenössische Kunst. Hab ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Ah, dann machen Sie also Fotografie. Nee, das mache ich ja auch nicht. Bin offen und ehrlich, ich bin nicht hier angetreten, um das Rad neu zu erfinden, sondern ich bin angetreten, um uns in der Qualität tatsächlich zu spezialisieren, um uns zu internationalisieren, die Museumskontakte auszubauen und uns wirklich noch viel intensiver der Qualität zu verschreiben. Und da waren die Leute erstmal etwas, ich möchte nicht sagen irritiert, aber sozusagen hatten eigentlich erwartet, dass ich mit einer neuen Idee komme. Aber ich finde das eigentlich die attraktivste Idee, die ich mir als Händler vorstellen kann, dass ich mich der Qualität widme und dem Besonderen und eben auch dem Musealen. Und das ist der Grund, warum ich auch dann aus New York nach Dortmund zurückgegangen bin, denn auch das ist ja eigentlich eher ein vielleicht ungewöhnlicher Schritt.
Ein großer Unterschied, denke ich, deines Kunsthandelns im Vergleich zu den jungen Galeristinnen, die wir hier schon im Podcast hatten, ist tatsächlich der, dass deine Künstler oder ein Großteil der Künstler, mit denen ihr handelt, nicht mehr lebt. Das heißt, die Ware, die kommt nicht einfach durch die Tür in unterschiedlicher Qualität. Manchmal muss man ja, manchmal nein sagen, sondern du musst nach ihr suchen. Wo suchst du nach ihr? Und das heißt, dein berufliches Leben besteht wahrscheinlich genau auch zur Hälfte nicht nur aus Verkaufen, sondern auch aus Kaufen.
Also tatsächlich würde ich sogar sagen, dass der Ankaufsteil fast sogar wichtiger ist als der Verkaufsteil. Denn eine Arbeit zu finden, und das kann manchmal über Jahre gehen, bis Sammler sich an uns wenden und sagen, das verkaufen wir jetzt oder Sie sind der Richtige, um das in den Markt zu geben. Und ich würde nie jemandem auf den Füßen stehen wollen, um ihm zu sagen, das müssen Sie jetzt aber unbedingt verkaufen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt oder was auch immer. Sondern das sind ja auch zutiefst persönliche Motive, warum Kunst wieder verkauft wird, wenn eine Familie damit 40 oder 50 Jahre gelebt hat. Und dadurch, dass ich konsequent und permanent suche, komme ich natürlich auch immer mehr wieder in die Freude des Findens. Und das ist doch etwas sehr, sehr, sehr Besonderes, muss ich sagen, wenn ich, also ich habe jetzt beispielsweise in Amerika auf meiner letzten Reise einen wunderbaren kleinen Jawlensky kaufen können, der sich, ich glaube, seit 1952 in der Sammlung befindet. Und ich habe diese Leute durch einen Museumsdirektor kennengelernt. Und so sind wir uns näher gekommen. So habe ich die Familie besucht und irgendwann haben sie gesagt, jetzt scheint uns die richtige Zeit zu sein, dass sie es mitnehmen. Und das ist etwas sehr, sehr, sehr Besonderes, dann halt eben diese Qualität auffinden zu können und ja, dann anbieten zu dürfen.
Das heißt aber, deine Einkaufskanäle sind teilweise auch Privatmenschen, wie du dieses genannte Beispiel, Sammler. Wo kaufst du noch?
Ja, also ich bin offen und ehrlich, tatsächlich kaufe ich überall. Also ich kaufe bei Privatpersonen, ich kaufe auch bei Stiftungen oder Nachlässen, ich kaufe auch bei Auktionen, ich kaufe bei Händlerkollegen, denn dadurch, dass eben, wie du es gerade gesagt hast, dass natürlich das sozusagen das, und das Wort fällt mir eigentlich sehr schwer, die Ware verknappt ist. Ich möchte es eigentlich nicht als Ware betrachten, aber dadurch, dass sie natürlich limitiert ist in Anzahl, bin ich daran interessiert, das Richtige zu bekommen. Und wenn das eben eine öffentliche Auktion ist, dann ist das auch eine öffentliche Auktion. Ich finde, das spricht eigentlich nichts gegen.
Findet man Franz Marc oder August Macke, die ihr im Programm habt? Das sind für mich so große Namen, die kenne ich wirklich nur aus dem Museum. Und die sind aber bei euch als Künstler ja vertreten. Also das ist doch wirklich sehr besonders, sowas aufzuspüren.
Das ist wirklich tatsächlich besonders. Also ich meine, Macke ist bereits im August 1914 oder im September 1914 gefallen, Franz Marc 1916. Also das heißt, das sind natürlich auch wirklich kleine, abgeschlossene Oeuvres. Das hat zum einen was damit zu tun, natürlich mit unserer Tradition. Also wir haben jetzt die Situation gehabt, eine Privatsammlung, die mein Stiefvater mit aufgebaut hat in Venezuela, die sich an uns gewandt hat, um diese Arbeiten auch wieder für sie zu verkaufen, weil ein Erbfall ansteht und die Kinder nicht mehr unbedingt mit der Kunst leben wollen, was deren Eltern gesammelt haben, einige Dinge behalten. Aber so kommt es eben, dass sich Leute, die uns bekannt sind, an uns wenden, aber ganz intensiv ist es auch der Fall, dass sich Leute an uns wenden, die von jemand anderem gehört haben, dass wir für sowas die richtigen Ansprechpartner sind. Und es ist also eigentlich, also es gibt kein Schema F. Und das ist eigentlich was sehr Beglückendes tatsächlich. Denn dann, wenn man irgendwie denkt, es meldet sich im Sommer bei mir gar keiner mehr, ruft plötzlich der Richtige an und sagt, ich habe beispielsweise einen Macke, den ich jetzt abgeben würde.
Es gibt kein Schema F und es gibt wahrscheinlich auch kein klassisches Galerien-Timing. In der Regel ist der Rhythmus einer Galerie bestimmt von, also im Großgaleristenwesen Venedig und den Messen, Basel, Fries etc., you name it. Bei dir habe ich das Gefühl, wenn etwas in den Stock, würdest du das so bezeichnen, kommt, also in deinem Besitz kommt, dann hat es vielleicht auch die Zeit, die es eben braucht, um wiederum den Käufer zu finden, der die richtige zum richtigen Zeitpunkt ist.
Das ist absolut richtig. Also eine Ankaufentscheidung muss bedeuten, ich möchte dieses Werk besitzen. Ich möchte Eigentümer dieses Werks werden. Und wenn ich das Werk 5 oder 10 Jahre behalte, dann ist das finanziell für mich immer noch die richtige Entscheidung, weil die Qualität die richtige ist. Also ich habe letztens, das ist wiederum vielleicht nicht ganz so gelaufen wie geplant, eine Arbeit von Christian Roos verkauft, die ist länger im Bestand der Galerie gewesen, als ich alt bin. Das ist natürlich nicht die Art, also ganz so, sozusagen, das ist vielleicht das Extrem, das wir nicht unbedingt bevorzugen würden. Aber was du gerade ansprachst, also sozusagen eben, wie das Jahr durchdekliniert ist, das ist für mich sicherlich anders, denn wir machen sehr viel weniger Messen. Wir machen für uns die wichtigste Messe, ist die TFOF in Maastricht. Und das hat halt eben was damit zu tun, dass wir uns nicht so häufig mit der Qualität, mit der wir uns zeigen wollen, sozusagen an die Öffentlichkeit gehen können, denn es gibt sie nicht so häufig. Und dementsprechend machen wir keinen Messezirkus von 8 oder 10 Messen und eine Ausstellung in Venedig, weil es einfach die Kunst nicht gibt.
Gibt es eine Arbeit, an die du denken kannst, die nur sehr, sehr kurz in deinem Besitz war?
Ja, das kann ich, weil das eine ganz, ganz aktuelle Geschichte tatsächlich ist. Ich habe vor 1,5 Wochen ein wunderbares kleines Aquarell von Paul Klee gekauft, 1927, was eine kollagierte Arbeit ist, also zerschnitten und rearrangiert, also genau das, was man eigentlich bei Klee so wunderbar findet. Und tatsächlich habe ich die Arbeit bereits nach, ich glaube, 7 Tagen verkauft. Also die Arbeit ist bei mir in der Galerie nie angekommen. Ich muss sogar gestehen, ich habe die Rechnung beim Eigentümer noch nicht bezahlt gehabt, bevor mir der Käufer schon die Käuferin schon die Zusage gegeben hat. Und da habe ich auch geschmunzelt. Also das ist, aber das ist sehr unüblich.
Aber das ist so ein klassischer Trüffelschwein-Moment, dass du eben die Nase am richtigen Ort zum richtigen Zeit hattest.
Wie eigentlich ganz vieles in meinem Beruf ist das auch von einer gewissen Ambivalenz geprägt. Mhm. Denn das, was ich gerade ansprach, diese Entscheidung, etwas besitzen zu wollen, die ist dann natürlich ein bisschen ad absurdum geführt, denn ich besitze es ja nicht. Ich habe es nicht einen Tag bei mir in der Galerie gehabt und das ist schon auch was sehr Beglückendes, diese Arbeit temporär um sich haben zu dürfen. Und das ist bei dem eben nicht der Fall.
Und die Käuferin in dem Fall, wie hat sie davon erfahren? Sind das Arbeiten, wo du auch Kontakt hast und weißt, okay, jemand sucht sehr dringend, Paul Klee möchte unbedingt einen haben und du hast dann so jemanden auch so ein bisschen dahin geleitet oder ist das geheim, solche Fragen? Ich weiß es nicht. Das ist ja schon sehr, also so ein Kaufmoment ist ja schon sehr intim und wenn man vielleicht so einen Kundenkreis hat, dann sind das natürlich ja auch sehr intime Fragen, aber ich frage sie trotzdem.
Also tatsächlich ist es eigentlich eher ein Zufall gewesen und zwar haben wir beim Abendessen in der Schweiz zusammengesessen, haben uns lang und intensiv unterhalten, wie das denn eigentlich mit der Sammlung weitergeht, denn es ist eine wirklich eine tolle Sammlung der Kunst des 20. Jahrhunderts, also von Chagall bis zu Lovis Corinth, aber auch Katharina Grosse, also wirklich eklektisch gesammelt, aber das mit größter Qualität. Und die Dame sagte zu mir, dass Klee eigentlich etwas ist, was sie wahnsinnig spannend findet und was sie wahnsinnig interessant findet. Und also normalerweise geht es auch nicht so, wie eben in dieser Dauer, habe ich ihr auf meinem Handy ein Foto gezeigt von der Arbeit. Und sie sagte zu mir, das ist ja der perfekte Startschuss. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, um zu realisieren, was sie denn eigentlich gerade zu mir gesagt hat, weil sie dann am Ende des Abendessens sagte, und schicken Sie mir bitte die Rechnung. Ich stammelte etwas vor mich hin, wie sie das denn meinen würde. Ich sagte, ja, das habe ich gekauft, das war doch offensichtlich.
Dann musstest du sie erstmal kaufen.
Nein, das war alles unter Dach und Fach. Sozusagen die Überweisung war noch nicht ausgeführt. Und, aber das ist eigentlich etwas, was unüblich ist. Also normalerweise rate ich den Leuten immer dazu, sich die Dinge vorher im Original anzusehen, nicht übers Internet zu kaufen, nicht anhand einer Abbildung. Nun kenne ich die Dame so gut und sie kennt mich so gut, dass ich weiß, das ist picture perfect für sie. Aber normalerweise würde ich immer dazu raten, zu sagen, ich mache mir die Mühe und ich gucke es mir im Original an.
Und sich Dinge im Original anzugucken, macht in Dortmund auch großen Spaß. Ihr habt sehr, sehr schöne Galerieräume, die wiederum auch mit der Region verbunden sind. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen in euer Programm und auch was für Ausstellungen ihr vor Ort macht, reinleuchten, was uns vielleicht auch in naher Zukunft erwartet und eine Reise nach Dortmund wert wäre.
Das finde ich wunderbar. Tatsächlich haben wir das Glück, die ehemaligen Vorstandszimmer der Hapener Bergbau AG für uns als Galerie nutzen zu können. Das ist 1957 erbaut, also wirklich tolle 50er-Jahre-Architektur, die ja lange stiefmütterlich behandelt wurde, aber wie ich finde eigentlich vor allem für uns als Kunstgalerie großartige Möglichkeiten bietet.
Außen heller Travertin wahrscheinlich, innen schwarzer Marmor.
Richtig, und stoffbespannte Wände, Holzvertäfelung, also das eigentlich, ja, das komplette das volle Programm und das komplette Gegenteil zu einem White Cube. Aber das ist tatsächlich, wir sind in diesen Räumlichkeiten seit 30 Jahren, das ist immer so gewesen und es hat eigentlich etwas ausgesprochen Zeitloses tatsächlich. Und wir haben, also wenn ich einfach nur die letzten, sagen wir, letzten 8 oder 9 Jahre reflektiere, was wir für Ausstellungen gezeigt haben, ist das, zeigt das, was in diesen Räumen möglich ist. Also wir versuchen tatsächlich, wir versuchen nicht aktiv wenig Ausstellungen zu zeigen, sondern wir wollen Ausstellungen zeigen, die dann aber wirklich das Beste des Besten vom Künstler eigentlich hergeben. So haben wir, oder der Künstler. So haben wir die letzte Ausstellung war tatsächlich schon vor 2 Jahren, da haben wir eine große Marc Chagall-Ausstellung gezeigt mit 22 Unikaten, die zum Teil noch nie in der Öffentlichkeit gewesen sind, was natürlich was Besonderes gewesen ist. Davor haben wir dem von mir sehr verehrten Bildhauer Norbert Kricke eine große Ausstellung zum 100. Geburtstag ausgerichtet, die von Florian Ilies im Katalog begleitet wurde und wirklich nochmal neue Perspektiven auf das Werk des Künstlers eröffnet hat. Und wenn man sich sozusagen Kricke als ja, halb informellen Bildhauer und Chagall vorstellt, dann haben die beiden einfach überhaupt nichts miteinander zu tun, gibt aber die Möglichkeit in der Galerie, das eben repräsentativ und ästhetisch zu präsentieren. Davor hatten wir eine Gegenüberstellung von Emil Nolde und Christian Rohlfs und haben Emil Schumacher groß gezeigt. Und das, was Felix gerade antriggerte, ist mir eigentlich ein Herzensprojekt. Das kann sein, die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir es nächstes Jahr zeigen, dass wir eine große Ausstellung zum französischen Impressionismus zeigen. Also von Monet über Pizarro bis zu Sisley und den weiteren Zeitgenossen, was uns mit großer, großer Spannung auflädt, aber eben auch bedeutet, ein solches Projekt dauert in der Regel 3 bis 4 Jahre, wenn nicht 6 bis 7. Und das ist manchmal nicht ganz absehbar, wann man was hat.
Und das wäre für die Galerie, glaube ich, was Impressionisten betrifft, fast eine Premiere?
Ja, das wäre tatsächlich eine Premiere. Also sind Impressionisten zwar schon durch unsere Hände gegangen, also Pizarro beispielsweise, der Neo-Impressionist Sisley, Monet ist schon mal von uns verkauft worden, aber eine so konzentrierte Ausstellung, das haben wir tatsächlich noch nie gemacht und setze mich jetzt, indem ich das öffentlich sage, tatsächlich ja auch unter den Vollzugsdruck, denn es wird diese Ausstellung geben und jetzt bin ich auch optimistisch genug, das öffentlich kundzutun.
Self-fulfilling prophecy. Ja.
Das wäre auch sehr schön, ja.
Ich muss noch mal in die Anfangszeit eurer Galerie zurückgehen, weil ich kann mir diese Frage irgendwie noch nicht wirklich beantworten. Also du hast gerade die Galerieräume heute beschrieben, wie Ausstellungen funktionieren und was uns erwartet, vielleicht auch im nächsten Jahr. Wie kann ich mir das denn im 19. Jahrhundert vorstellen? Gab es da auch Möglichkeiten, einfach in Räume reinzulaufen und sich was anzugucken? Waren Ausstellungen so konzipiert damals? Waren das so, wie man so diese Salons von damals kennt, mit schweren Vorhängen und Petersburger Hängung? Oder gibt es überhaupt Aufnahmen aus der Zeit?
Ja, es gibt historische Aufnahmen, also weil die Familie tatsächlich das erste Stahlträgerhaus Dortmunds gebaut hat und das damals auch in der Zeitung sehr besprochen worden ist, weil es den Blick von der Reinoldikirche zum Rathaus verstellt hat. Und das ist nicht nur auf Gegenliebe gestoßen. Und tatsächlich ist das Verkaufsfläche gewesen mit Ausstellungsräumlichkeiten. Also ich erinnere mich an so Anzeigen wie Dortmunds größte Ausstellungsfläche, Kunst auf so und so viel Quadratmetern, was ich irgendwie ganz wirklich lustig fand. Also so 1912 oder 1913 sind die, glaube ich, gewesen. Und ja, tatsächlich, so ist es gewesen. Also, dass er eben vor Ort erworben werden konnte.
Okay. Und wahrscheinlich damals auch eher diese, naja, man würde heute sagen, etwas plüschige Atmosphäre mit Tapete oder farbigen Wänden und manchmal auch noch so Pflanzen und also sehr plüschige Einrichtung, sage ich jetzt.
Also Pflanzen sind mir nicht begegnet, aber ansonsten würde ich das absolut bestätigen. Also Petersburger Hängung, schwere Vorhänge, also eigentlich so, wie man sich das ganz klassisch von einer Abbildung von damals so vorstellt. Mhm. So sah das auch aus, ja.
Du hast vorhin im Vorgespräch kurz erwähnt, dass ihr einen sehr internationalen Kundenkreis habt und manche waren auch noch gar nicht in Dortmund. Wie funktioniert denn dann mit so internationalen Kunden das vor Ort betrachten oder reist ihr dann mit Werken auch manchmal durch die Welt und zeigt die dann?
Ja, auch das kommt vor. Also es ist natürlich eine ganz intensive Form der Kontaktpflege. Es ist, ich reise sehr, sehr viel, das geht gar nicht anders. Besuche meine Sammler, meine Kontakte und bin mit den Leuten im Austausch. Und tatsächlich gibt es auch das, dass wir Dinge zur Ansicht irgendwo hinschicken. Und ich habe das mal, also es ist eigentlich skurrile Situation mit einem Amerikaner gehabt. Da haben wir, der wollte 4 Chagalls kaufen und wir waren uns eigentlich noch nicht so ganz einig, wie wir das mit den Modalitäten machen. Also wer die Versicherung bezahlt, wer den Transport bezahlt. Ich habe ihm dann eben vorgeschlagen, dass das an ihm ist. Und wenn er was kaufen sollte, weil er nicht nach Dortmund kommen wollte, dass, wenn er was kauft, ich diese Kosten dann übernehme. So, das käme für ihn überhaupt nicht in Frage. Er kauft jetzt einfach sofort das teuerste Bild und würde dann einfach verlangen, dass ich den Transport und die Versicherung übernehme. Das war für mich jetzt nicht so schwer, mich darauf zu einigen. Dann haben wir die Arbeiten von einer Spedition dorthin schicken lassen und wir waren eigentlich montagnachmittags um 15 Uhr verabredet bei ihm, um gemeinsam die Kisten auszupacken und die Dinge anzusehen. Denn da möchte ich Werbung für Hasenkamp machen. Das ist eine absolut sensationelle Spedition, die das mit perfekten Kisten dort rüber transportieren, sodass man sich wirklich keinerlei Sorgen machen muss. Die haben aber vor Ort eine Partnerspedition gehabt, die das Ausliefern übernommen hat. Und die sind bei ihm schon um 11 Uhr aufgetaucht. Und ich muss gestehen, stand da gerade auf dem Tennisplatz, als mein Telefon klingelte und der Mann am Telefon war und sagte, also auf Englisch, was das denn hier für eine, ich drücke mich jetzt mal zivilisiert aus, was das denn jetzt hier alles für eine Katastrophe sei, hier wären die völlig falschen Bilder angekommen. Ich bin fast hinten rübergefallen, bin unter die Dusche gerannt, ins Uber gesprungen und zu ihm gefahren. Und er rief mich auch nochmal an und sagte, dass den ganzen, wieder drücke ich mich zivilisiert aus, den ganzen Mist lässt er jetzt sofort zurückgehen. Und sowas hätte er noch nie erlebt. Stellte sich heraus, dass lediglich die Partnerspedition in Amerika von unserer Homepage verschiedene Abbildungen von Chagall abkopiert hat und die einfach auf die Kisten geklebt hat. Ja. Und er also dachte, es sind völlig andere Bilder von Chagall in den Kisten. Und ich habe ihn wirklich inständig bekniet, bitte, bloß nicht die Kiste zurückzuschicken, bis ich da bin. Also ich meine, ich war mir auch unsicher, was da eigentlich passiert ist. Ich war beim Packen der Kisten dabei, also wusste ich auch, dass die da drin sein müssen. Und long story cut short, happy end. Als ich ankam, war die Spedition noch da.
Und sie wurden alle gekauft?
Ja, tatsächlich wurden sie alle gekauft.
Very happy end. Ich würde gerne noch mal kurz auf das Galerienprogramm zu sprechen kommen, gerade auf so Positionen wie Chagall, wie die Brücke-Künstler, wie aber auch die klassische Moderne. Denn das sind ja alles Künstler, du hast vollkommen recht, einerseits ist der Markt knapp, andererseits würde ich mir vorstellen, dass in den kommenden Jahren auch vieles an Ware, du hast dieses Wort vorhin selber verwendet, auf den Markt kommen dürfte. Denn wir haben es natürlich aktuell mit auch einem sogenannten Great Wealth Transfer zu tun, mit einem Generationswechsel von Sammlerschaft. Wie blickst du auf dieses was da möglicherweise kommt und auch vielleicht auf die Schwämme von diesen Künstlerinnen, meistens sind es Künstler, mit denen du handelst.
Ein Punkt, den du erwähnst, meistens sind es Künstler, was wirklich bedauerlich ist und etwas, wo ich mir auch Mühe gebe, das in unserem Handel wirklich intensiv viel mehr herauszustellen, welche Wichtigkeit Positionen wie Gabriele Münter oder Marianne von Werefkin haben. Dieser Markt und der Geschmack für diese Kunst, der hat sich sicherlich in den letzten 20 Jahren sehr intensiv verändert. Also das, was früher in den 80er, 90er Jahren immer begehrt gewesen ist, wie sozusagen, nennen wir es jetzt mal mittelmäßige Papierarbeiten oder sowas, das hat sich total geändert. Also dafür gibt es wirklich nur noch viel weniger Markt und viel weniger Sammler. Die Dinge, die von besonderer Qualität sind, also herausragende Papierarbeiten, besondere Gemälde, die ziehen tatsächlich auch eine Sammlerschaft an, die mit der klassischen modernen Originär eigentlich gar nichts zu tun hatte, was ich total spannend finde. Also die häufig zeitgenössisch begonnen haben, aber dann eigentlich interessiert sind, wo kommt das eigentlich her? Was sind deren Einflüsse? Es gibt also eine veränderte Situation in der Käuferschaft, also eher qualitätskonzentriert als Breite konzentriert. Und da ist natürlich die Schwierigkeit schon auch ein bisschen, dass die Qualität, nicht auf kurz oder lang sowieso im Museum landet, aber in Situationen kommt, die sie dem Markt entziehen. Also eben Museumsbesitz, Stiftungsbesitz oder einfach auch Weitergabe in der Familie. Und es ist ja eigentlich ganz toll, wenn eine Familie in der Lage ist, solche Dinge zu behalten und nicht nur für sich zu haben. Noch schöner ist es, wenn sie bereit sind, das auszuleihen. Noch viel schöner ist, wenn sie bereit sind, es einem Museum zu schenken. Und das ist ja auch eigentlich was ganz Skurriles, das, was in meinem Metier eigentlich sozusagen die Königsklasse oder der Ritterschlag ist, ist das Verkaufen an Museen. Was aber natürlich bedeutet, das kriege ich nie wieder. Also eigentlich ist es wirtschaftlich was heißt sinnbefreit, das ist ein bisschen übertrieben, aber es ist natürlich so, dass dann die Dinge weg sind und nie wieder zu mir zurückkommen. Und wir haben ja Bindungen zu unseren Sammlern, dass wir zum Teil halt eben die aufbauende Generation und dann aber auch wieder die veräußernde Generation beraten und betreuen.
Und die Sammlerschaft, die du gerade erwähnt hast, die dann vielleicht zum allerersten Mal eine Brücke oder eine klassische Moderne kauft, das ist ja dann bis zum gewissen Grade auch deine Aufgabe, die daran zu führen. Wie gehst du da vor? Wie machst du sie darauf aufmerksam, dass es da noch Interessanteres oder zumindest ergänzend Interessantes zur zeitgenössischen
Kunst? Ja, da wären wir wieder bei dem Schema F, was es so nicht gibt. Also das, was ich tun kann, als meine Aufgabe empfinde, ist, zu versuchen, meine Begeisterung zu vermitteln, warum mir diese Dinge viel bedeuten, warum ich sie für kunsthistorisch herausragend halte. Aber letztendlich muss das natürlich schon intrinsisch motiviert sein. Also ich werde jemanden, der sagt, ich sammle zeitgenössische Kunst, dem werde ich nicht einreden können, dass er plötzlich mit einem Otto Dix von 1917 sich beschäftigen muss. Das muss langsam gedeihen und das ist natürlich etwas, wo wir in Deutschland dieses sensationelle Privileg haben, dass wir eigentlich in der hinterletzten Kommune noch ein örtliches Museum haben, wo man wirklich bedeutende Dinge sehen kann. Und dementsprechend kann man die Leute nur dazu animieren, guckt euch an, was vorher war. Geht in die Museen und schaut es euch an.
Stichwort Ankauf durch Museen, was mir gerade einfällt. Also du hast gerade beschrieben, dass ihr natürlich auch viel museale Kunst habt und dass es eben auch besonders ist, an ein Museum zu veräußern. Aber wir sind ja nun der Podcast für einen Museumsförderverein. Die Freunde der Nationalgalerie kaufen ja auch Kunst an für Museen, weil eben die Mittel knapp sind, die sind begrenzt. Was beobachtest du dort auf dem Markt? Ist es etwas, was in den letzten Jahren vielleicht noch brisanter geworden ist, dass Museen viel weniger kaufen?
Ja. Also ich meine, wenn man das auf europäische Museen und vor allem auch auf deutsche Museen bezieht, dann ist das sehr wahrscheinlich richtig. Natürlich ist auch der Bereich, in dem ich handel, von vielen Museen, vor allem den deutschen Museen, gut besetzt. Und dann ist dann vielleicht das Augenmerk auf anderen Dingen oder jüngeren Positionen oder halt eben auch Dingen, die ins Budget passen. Ich finde großartig, welche Form der, ja, der Intensität eigentlich Freundeskreise haben, wie sie ihre Institutionen unterstützen. Und sei das von Berlin bis nach Frankfurt, da wird wirklich eine so tolle Hilfe, auch finanzieller Natur, geleistet, ohne die das wahrscheinlich nicht möglich wäre. Die Museen, mit denen ich mehr zu tun habe, sind tatsächlich amerikanische Museen, die von staatlichen Fördergeldern in der Regel weniger abhängig sind. Das ist der Bonus, der Malus ist, sie sind dann von privaten Geldgebern abhängig.
Was natürlich häufig eine ganz tolle Dynamik dann auch wieder dort unter Förderern.
Ja, natürlich, klar, was auch die Konkurrenzdynamik fördert. Ne? Also sozusagen, ja, wer tut mehr für sein örtliches Museum? Aber es ist natürlich so, dass sozusagen die Preise auf dem Kunstmarkt, ich kenne jetzt keine Statistiken, das ist jetzt einfach nur ein Mutmaßen, sehr gestiegen sind im Vergleich zu vor 10, 20, 30 Jahren.
Reden wir noch ein ganz bisschen zum Schluss vielleicht über die aktuellsten Kunstmarkt-News. Es gibt dort einen neuen Player, Pasty Donna Schrader, der insofern auch ganz spannend ist, als hier ein eigentlich ursprünglicher, ja, stimmt gar nicht so ganz, Primärmarktakteur war Pace nie, weil sie in der Zwischenzeit auch schon etliche Nachlässe sozusagen mitverwalten können. Wie beobachtest du überhaupt so Verschiebungs- und Verschränkungstendenzen aktuell auf dem Kunstmarkt? Also in diesem Fall ist es eben der Zusammenschluss einer Großgalerie mit zwei Sekundärmarkthändlern, letztlich Kollegen von dir aus den USA, fantastischen Leuten. Was beobachtest du, wenn du auf den Markt blickst, und was für Tendenzen stellst du da fest? Wie gehst du mit ihnen um als Reaktion?
Also ich beobachte ganz eindeutig eine Rückwendung eigentlich in der Kunstgeschichte. Also auch von den großen zeitgenössischen Megagalerien. Sorry. Also beispielsweise hat Ropatsch offensichtlich die Nachlassvertretung von Oskar Schlemmer, einem von mir sehr geliebten Bauhauskünstler, übernommen. Und das finde ich doch, das ist sozusagen kein singuläres Event, sondern das tritt vermehrt auf, dass halt eben die Galerien, die durch das Pflegen und Großmachen zeitgenössischer Künstler eben so eine Bedeutung am Markt erworben haben, sich sehr viel mehr interessieren und einmischen, hört sich negativ an, so meine ich es nicht, aber sehr viel mehr einmischen in das, was eigentlich sozusagen die klassische Aufgabe des Handels ist. Ich sehe das rundherum positiv, ich finde das spannend. Also wenn Hauser und Wirth beispielsweise eine Max-Beckmann-Ausstellung in Basel zeigt, dann finde ich das persönlich großartig und bereichernd. Aber ich finde es natürlich auch als Händler von Max Beckmann wahnsinnig interessant und spannend, dass sich tolle Kollegen in einen Markt einmischen oder in einem Markt engagieren. Das ist sicherlich besser ausgedrückt. Und da bin ich der Meinung, das kann der Rezeption des Künstlers nur zugutekommen.
Gleichzeitig ist es natürlich wahrscheinlich auch in der aktuellen Kunstmarktlage ein Griff nach einer sicheren Bank, nach dem Kanon, nach dem bereits etablierten.
Das würde ich voll unterstreichen. Also ich würde schon denken, dass es einen großen Rückgang in den Verkäufen zeitgenössischer Kunst gibt. Und ich meine, wenn man sich mal überlegt, in welche Bahnen das eigentlich gelaufen ist, also wie viel Geld jüngste Künstler, die gerade von der Akademie gekommen sind, gekostet haben, dann glaube ich, dass viele Leute realisiert haben, dass das Rad vielleicht ein Stück zu weit gedreht wurde und man ab einer gewissen Summe auch in einer Kostsensibilität bei den Sammlern ist, dass die irgendwann auch sagen, also das alles irgendwie auf sozusagen ins Casino zu tragen, sagen wir ins kunstgeschichtliche Casino, denn jemand, der mit 32 super begehrt und super renommiert und super hip ist, da weiß man ja nicht, wie der in die Kunstgeschichte kanonisiert wird, wenn er 75 geworden ist. Das ist ja einfach Glaskugel. Und da glaube ich, dass es bei den Sammlern und dementsprechend auch bei den Anbietern ein großes Interesse gibt an den wertstabilen Positionen.
Du machst inzwischen das, was du machst, auch wahrscheinlich so seit etwa 15 Jahren, würde ich schätzen. Würdest du sagen, dass du jetzt rückblickend auf diese ersten anderthalb Dekaden fast sowas wie ein Bestätigungsgefühl hast im Sinne von, es war gut, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe und mir die Zeit auch gegeben und genommen habe, zu merken, dass es eben auch diese Bewegungen gibt? Oder gab es schon auf diesem Weg teilweise den Blick auf Kollegen des gleichen Alters, wo du gesehen hast, als der Kunstmarkt, der vor allem der zeitgenössische, extrem heiß war, boah, scheiße, die verkaufen so gut, das geht so schnell, das ist so schnell so teuer. Und dich manchmal gefragt hast, was mache ich hier eigentlich?
Das frage ich mich eigentlich jeden Tag tatsächlich. Also ich glaube, dass Selbstreflexion zum einen was sehr Wichtiges, aber ja, natürlich frage ich mich das. Ohne allerdings zu hadern oder zu neiden. Also das ist mir tatsächlich völlig fremd. Ich gucke mir besonders gerne an, was andere Menschen gut können und versuche mir vielleicht auch was abzugucken, was für mich interessant sein kann. Aber auf die Idee oder auf den Wunsch, mit Kunst, mit ausschließlich zeitgenössischer Kunst zu handeln, bin ich nie gekommen, denn da muss ich offen und ehrlich sein, da liegt meine Expertise nicht. Also ich könnte das natürlich versuchen, aber ich fürchte, das wäre fast lächerlich, wenn ich das beginnen würde, denn wie gesagt, da liegt meine Expertise und mein Verständnis nicht für und dementsprechend bin ich der Meinung, muss ich damit auch nicht anfangen.
Dann sind wir umso gespannter, was du als nächstes kaufen und dann wieder verkaufen wirst und danken dir sehr für dieses Gespräch, lieber Lukas.
Welches ist dein Lieblingsmuseum?
Ich denke, dass es zum einen aufgrund seiner Spezifik die Neue Galerie ist, dann aufgrund einfach sozusagen dieser paradiesischen Zustände gleich gegenüber das Metropolitan Museum, der jetzt auch zusammengehen. Aber auch weil ich für die Neue Galerie gearbeitet habe, ist die Neue Galerie zwangsläufig auf der Eins.
Hast du einen Lieblingsort und verrätst du uns, wo der ist?
Tatsächlich bei meinen Kindern und meiner Frau.
Gab es in letzter Zeit eine Situation, in der du gescheitert bist und was hast du daraus mitgenommen?
Scheitern tue ich ziemlich regelmäßig. In den Luftschlössern, die ich baue, welche wunderbaren Ausstellungen ich zeige, welche tollen Bilder ich vielleicht kaufe und verkaufe. Und daraus lerne ich eigentlich genauso fantasievoll weiterzudenken. Denn ich finde, Träume sind etwas, was man verfolgen muss. Und dementsprechend nur, wenn man sie träumt, irgendwann auch in die Realität umsetzen kann.
Worauf bist du gerade neugierig?
Also tatsächlich bin ich sehr neugierig darauf, was in unserer politischen Gesamtgemengelage sich so weiterentwickelt. Also sei das innenpolitisch und außenpolitisch, ist das etwas, was mich schon mit Spannung auflädt.
Vielen Dank für das Gespräch, Lukas.
Besonders gern.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte bewertet ihn mit 5 Sternen, folgt uns auf Instagram und abonniert diesen Podcast. Bis bald.
Bis bald.